Liebe Gemeinde, stellen wir uns das mal vor, irgendwo und irgendwie ist es dann doch mal gelungen, die Kirchen sind voll, regelmäßig. Die Gottesdienste der Gemeinden sind so gut besucht, dass das hier so aussähe, alle Plätze besetzt, oben und unten. Im Foyer würden die Leute noch stehen bis auf die Straße hinaus. Alle sind sie da, alle. Nicht nur die alten Frauen, von denen man sagt, die gehen ja in die Kirche. Nicht nur die Armen und Bedrückten, die halt Not haben und nicht mehr wissen, wohin sie sich wenden sollen und denen dann der liebe Gott einfällt. Nicht nur die, die irgendwie einen frommen Spleen haben. Nein, quer durch alle Schichten, alle sind sie da. Auch die Reichen, auch die oberen 10.000, die hohen Herren, die Doktoren und die Asozialen, die Armen und die Reicher, die Herrscher und die Beherrschten, die Chefs und die Arbeiter, alle sind sie da und alle feiern sie Gottesdienst und es ist toll und es ist eine erhebende Sache, damit dabei zu sein. Toll, was da zelebriert wird zu Gottes Ehren. Tolle Musik wird gespielt, mächtiger Gesang ertönt. Und eines Tages mittendrin steht da einer auf und ruft dazwischen. Gott lässt euch sagen, er hat die Schnauze voll. Gott lässt euch sagen, er kann euch nicht mehr riechen. Er hat die Nase voll von eurer frommen Selbstbeweihräucherung. Er kann nicht mehr ab, was ihr ihm da so bietet. So ähnlich haben wir uns das vorzustellen, was vor etwa 2700 Jahren passiert ist, als Amos als Prophet Gottes im Volk Israel gewirkt hat. Was macht einen Propheten aus? Dass ein Prophet die Zukunft vorhersagen kann, das ist allerhöchstens ein Teil der Aufgabe eines Propheten, nicht die Hauptaufgabe. Das Kennzeichen des Redens eines Propheten im Alten Testament ist dieser Satz, so spricht der Herr. Oder als Alternative dazu, dass erst der Satz kommt und es dann heißt, Spruch des Herrn. Das macht einen Propheten aus, dass er Gottes Wort in die Situation hinein sagt, so spricht der Herr. Und da lesen wir im Alten Testament im Propheten Amos Kapitel 5 die Verse 21 bis 24. Amos lässt ausrichten oder Gott lässt durch Amos ausrichten, ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht mehr hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Wie gesagt, tolle, rauschende Festgottesdienste wurden da gefeiert. Alle waren sie da. Es gab etwas zu hören, es gab etwas zu sehen, es gab etwas zu riechen. Da wurde geopfert, was das Zeug hält. Priester waren da, geschulte und erfahrene Zeremonienmeister und alles wirkte sehr, sehr lebendig und professionell. Und dann ruft Gott dazwischen, ich kann das nicht mehr riechen. Eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen, übersetzt die Elberfelder Bibel. Ein Duft von Räucherwerk und Opfer stieg auf zu Gott und Gott kann es nicht mehr riechen, er macht die Nase zu. Das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Es wurde viel für Gott geopfert, immer auch in Verbindung mit einer gemeinsamen Mahlzeit, einem Opfermahl. Viel wurde ihm zur Ehre geschwelgt in all dem, was man da so hatte. Und Gott kann es nicht mehr sehen. Gott macht die Augen zu. Ich kann es nicht mehr sehen. Und die ganze sakrale Musik, die sie da zelebrieren, Gott mag sie nicht mehr hören. Er macht die Ohren zu. Nase, Augen, Ohren zu. Gott will das nicht mehr wahrnehmen, was die Menschen da so abliefern. Gott gibt sein Urteil ab. Und dieses Urteil lautet, ich erkenne euren Gottesdienst nicht an. Tut weg von mir das Geplärr eurer Lieder. Das heißt, weg damit, hört endlich auf. Wieso ein so hartes Urteil? Wieso ein so hartes Urteil gegen Menschen, die doch Gottesdienst feiern? Wir würden uns doch im Gegenteil freuen, wenn die Kirchen und Kapellen und Gemeindehäuser voll wären. Wenn die Missionswerke und die Gemeinden keine Geldsorgen mehr hätten, sondern wenn man wirklich aus dem Vollen schöpfen könnte, weil eben den Menschen die Religion so viel wert ist, warum urteilt Gott so hart? Ein klein wenig davon klingt in unserem Text an. Und darüber hinaus müssen wir uns die Zeit und die Umstände vor Augen malen. Wir befinden uns im Nordreich Israels, das Nordreich und Samarien. Es ist eine Zeit des Aufschwungs. Der Handel blüht, der Verkehr blüht, Infrastruktur wird geschaffen, es wird gebaut wie noch nie. Wir würden sagen, ein Wirtschaftsaufschwung. Günstige Rahmenbedingungen, ein kleines Wirtschaftswunder, damals so in Israel. Wie das aber meistens dann so ist, bis heute, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Mehr und mehr leben die einen auf Kosten der anderen. Mehr und mehr arbeiten die einen für den Wohlstand der anderen. Das war im 8. Jahrhundert vor Christus so und ist auch oft noch heute so. Gerechtigkeit ist ein Fremdwort. Dabei sollte doch Recht und Gerechtigkeit herrschen in Israel. Es sollte Recht und Gerechtigkeit da sein und Leben im Volk Gottes. Und da hinein bringt nun Amos Gottes Botschaft und Gottes Urteil über das, wie die da ihre Religion leben. Und in diesen Zusammenhang gehört nun unser Textabschnitt. Es ist also im weitesten Sinne ein politischer Text. Wer auf Gerechtigkeit pfeift, also wer nicht dafür sorgt, dass jeder Mensch in einer Gesellschaft zu seinem Recht kommt, auf dessen Gottesdienst pfeift Gott. Solchen Gottesdienst lässt Gott ins Leere laufen. So war das damals in Israel. Und bei alledem ist kein rettender Messias im Blick. Kein Heiland, kein Retter, kein Erlöser. Die Frage ist für uns, die wir heute hier sitzen, 2700, 2800 Jahre später als Christen, als christliche Gemeinde, wie werden wir mit einem solchen Text fertig? Werden wir überhaupt damit fertig? Wir könnten sagen, das ist Altes Testament und es als alttestamentlich abtun, aber das wäre wohl zu einfach. Wir könnten ein politisches Programm daraus machen, dann sind wir fein raus, denn dafür sind die Parteien zuständig und die Politiker. Wir könnten allerdings auch fragen, und das ist die Frage, die dahinter steht, wann lebt denn Gemeinde? Wann lebt Gemeinde? Wenn viele Leute da sind, wie das so zu Zeiten des Amos war? Es wird deutlich, nein, dadurch lebt Gemeinde nicht unbedingt, dadurch, dass viele Leute da sind. Wann lebt Gemeinde? Wenn die Zeremonien gut ablaufen, wenn es ein gutes Programm gibt, eine tolle Liturgie, alles professionell gestaltet. Gelten also diese beiden Kriterien für die Lebendigkeit einer Gemeinde, dass viele Leute da sind oder dass es einen geordneten Betrieb gibt? Dazu folgende Geschichte, um nochmal von einer ganz anderen Seite her zu begreifen, worum es wirklich geht. Das ist ein bisschen ein Kontrasttext. Kalte Gleichgültigkeit war die Atmosphäre in Yonderton, als Pfarrer Wright sein Amt dort antrat. Am ersten Sonntag predigte er in einer leeren Kirche. Am zweiten Sonntag war es genauso. Und wenn der Pfarrer an den Werktagen seine Gemeindeglieder besuchte, erging es ihm nicht besser. Die Kirche ist tot, so sagte man ihm. Am Freitag stand dann folgende Anzeige in der Zeitung. Mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns und der Zustimmung meiner Gemeinde gebe ich den Tod der Kirche zu Yonderton bekannt. Die Trauerfeier findet am Sonntag um 11 Uhr statt. Herbert Wright, Pfarrer zu Yonderton. Diese Anzeige löste eine lebhafte Diskussion aus und am Sonntag war bereits um 10:30 die Kirche proppenvoll. Vorne stand ganz deutlich zu sehen ein Sarg. Um 11 Uhr bestieg Pfarrer Wright die Kanzel und er sagte Folgendes. Meine Freunde, Sie haben mir klargemacht, dass Sie überzeugt sind, unsere Kirche sei tot. Sie haben auch keine Hoffnung auf Wiederbelebung. Ich möchte nun diese Ihre Meinung auf eine letzte Probe stellen. Bitte gehen Sie einer nach dem anderen an diesem Sarg vorbei und sehen Sie sich die Tote an. Dann verlassen sie die Kirche durch das Ostportal. Alle Augen waren auf diesen Sarg gerichtet, der da aufgebahrt war oder auf einer Bahre stand vor dem Altar. Und dann sagte Pfarrer Wright weiter: Danach werde ich die Trauerfeier alleine beschließen. Sollten aber einige unter Ihnen ihre Ansicht ändern, dann bitte ich diese, durch das Nordportal wieder hineinzukommen. Statt der Trauerfeier würde ich dann einen Dankgottesdienst halten. Und ohne weitere Worte trat der Pfarrer an den Sarg und öffnete ihn. Und die Leute gingen daran vorbei. Der Erzähler schreibt: Ich war einer der Letzten in der Reihe vor dem Sarg. So hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, was war eigentlich Kirche? Was würde wohl im Sarg liegen? Würde es ein Bild des Gekreuzigten sein? Die anderen in der Reihe dachten wohl ähnlich, und ich merkte, wie uns ein Schauern überkam, je mehr wir uns dem Sarg näherten. Zudem erschreckte uns ein Knarren und Quietschen. Die Tür des Nordportals drehte sich in ihren verrosteten Angeln. Herein kam eine kaum zu zählende Menge. Und nun war es soweit, dass ich die tote Kirche sehen sollte. Unwillkürlich schloss ich die Augen, als ich mich über den Sarg beugte. Als ich sie öffnete, sah ich mich selbst im Spiegel. Sehen wir also ein bisschen genauer hin und dann entdecken wir, es geht um Menschen. Es geht um Menschen und um die Gemeinschaft der Menschen. Es geht um Gott und den Einzelnen und die Gesellschaft. Es geht um Gott und dich und mich. Und um die Gesellschaft, in der wir leben, in der wir miteinander verbunden sind, das Ganze gehört untrennbar zusammen. Es geht nicht um Formalitäten, es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht um die Beziehungen zu Gott und untereinander. Und da muss Amos im Auftrag Gottes den Menschen damals einiges ins Stammbuch schreiben. Es gibt 3 Kritikpunkte, die er da benennt. Das eine ist das Gerichtsverfahren. Korruption und Recht und Bestechung haben sich ausgebreitet. Es gibt kein Recht für den kleinen Mann. Die herrschende Schicht hatte da ein Monopol. Im Alten Testament heißt es da in diesem alten Prophetentext: Recht und Gerechtigkeit. Das ist das, was fehlt. Dann gibt es das Anhäufen von Reichtum. Wohlstand, die Fülle, aber die Sklaven mussten schuften. Von den üppigen Opfermälern ist da die Rede in unserem Text. Wir können durchaus sagen, da gab es Fressgelage im Tempel. Und dann eben der Gottesdienst, der religiöse Kult, eine Farce, eine fromme Show, als Show gut. Aber das ist der Hauptkritikpunkt, den Gott kritisieren lässt durch seinen Propheten. Das Opfer und die Lieder, gut zelebriert, aber ich mag es nicht mehr. Gerichtsverfahren und Reichtum und Gottesdienst. Amos macht deutlich, das gehört alles zusammen und eines entspricht dem anderen. Der Reichtum hat mit der Ungerechtigkeit zu tun. Und nicht die falsche Gottesdienstordnung macht den Gottesdienst zur Farce, sondern das alltägliche Leben macht den Gottesdienst zur Farce. Es kommt eben nicht auf die Äußerlichkeiten an, sondern es kommt darauf an, dass diese verschiedenen Lebensbereiche zueinander passen. Und eine solche Spur finden wir auch im Neuen Testament. Und deshalb mahnt auch uns schon dieses alte Prophetenwort. Bei Paulus können wir lesen in Römer 12: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wer diesen weiteren Abschnitt liest, der merkt, wie hier miteinander verbunden ist der Gottesdienst, den wir feiern, und das Leben, das wir leben. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Und im Jakobusbrief lesen wir Kapitel 1, 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen. Da ist der soziale Aspekt wieder mit dabei. Die Armen kommen in den Blick, die Bedrückten, die Rechtlosen. Die, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Letztlich kritisiert Gott selbst hier alle Religion, die bloße Form ist. Und Gott kritisiert damit auch alles Christentum, was bloße Form ist. Und dann sind eben auch wir gefragt. Und es geht um diese beiden Fragen. Wo passt denn unser Leben nicht zu unserem Gottesdienst? Und Ist die Form, in der wir Gemeinde leben, in der wir Gottesdienst feiern, ist die wichtiger als der Inhalt? Bleiben wir zunächst bei dieser zweiten Frage stehen. Wie oft machen wir den Segen von irgendwelchen Äußerlichkeiten abhängig? Manchmal fängt das schon bei der Kleidung an. Hast du den oder die wieder gesehen, wie die ausgesehen haben sonntags? Oder es geht beim Lied gut weiter. Soll man nun die Choräle singen oder zeitgemäßes Liedgut? Was können Gemeinden darüber streiten? Oder den Ablauf des Gottesdienstes, wie soll das sein? Lied, Wort, Lied, Wort, Lied, Wort, zwei Lieder hintereinander, das ist schon ganz schlimm, meinen manche. Hier scheint es ja nicht so zu sein. Aber die einen schütteln sich dann und die anderen, die gieren danach und wollen noch viel mehr. Und wo sollen die Bekanntmachungen sein, vor der Predigt oder nach der Predigt? Soll nun eine Orgel spielen oder Klavier, Schlagzeug und Gitarre? Ja oder nein? All diese Streitpunkte. Und wie sollen wir es machen beim Beten, im Sitzen oder im Stehen? Die Hände gefaltet oder die Hände erhoben? Eine Fülle von Themen. Vermutlich kennt ihr auch einige davon zumindest. Und worüber reden wir mehr nach einem Gottesdienst? Über einen vielleicht missglückten Beitrag im Gottesdienst? Über eine Äußerlichkeit, die mir nicht gefallen hat, oder über die Inhalte, über die Botschaft, die verkündigt worden ist. Kritisieren lässt sich leicht und da fällt uns ganz schnell immer ganz viel ein. Das Positive aber sagen oder gar tun, das ist viel, viel schwerer. Und damit sind wir bei der zweiten Frage nach dem Leben und dem Gottesdienst. Und auch da gibt uns dieses alte Prophetenwort diese beiden Stichworte, Recht und Gerechtigkeit. Was ist das überhaupt? Was meint Amos damit? Ja, was meint Gott damit, wenn er von Recht und Gerechtigkeit spricht? Wir denken ganz schnell an Anwälte. Wir denken an Gericht, wir denken an Richter, an Urteile. So ist das aber gar nicht gemeint. Ich will versuchen, uns ein bisschen deutlich zu machen, was die Menschen und der Prophet damals so vor Augen hatten, wenn es um Recht und Gerechtigkeit ging. Stellen wir uns eine typische Situation damals vor. Ein durchschnittliches Dorf in Israel, ein kleines Städtchen. Man kennt sich da, man lebt miteinander, alles ist überschaubar. Und dann ist so eine Situation, da fühlt sich einer vom anderen übers Ohr gehauen. Und die Beteiligten unter sich kommen zu keiner Einigung. Und dann geht man auf den Dorfplatz. Die alten Israeliten haben gesagt, dann geht man ins Tor. Das war dieser Ort, wo wir sagen würden, es ist der Dorfplatz, da traf man sich. Da sind die Männer und die Ältesten des Dorfes zu greifen, da sind die anzutreffen. Und dann wird der Fall dort vorgetragen und dann wird dieser Fall beraten und dann wird dieser Fall, diese Situation auch entschieden. Recht hat also zunächst etwas mit Gemeinschaft zu tun. Gerechtigkeit hat etwas mit Gemeinschaft zu tun, nämlich in der Gemeinschaft zu bleiben und sich der Gemeinschaft zu stellen. Das verbirgt sich hinter Recht und Gerechtigkeit. Bei uns ist es meist eher so, dass da, wo es um Recht gestritten wird, die Gemeinschaft schon längst zu Ende ist. Und wenn einer sein vermeintliches Recht nicht bekommt, dann verlässt er die Gemeinschaft erst recht. Recht im alttestamentlichen und im biblischen Sinne hat etwas mit Treue zu tun und hat etwas mit Solidarität zu tun, mit diesem Wissen, wir gehören zusammen und wir wollen zusammenbleiben. Der Friede soll erhalten bleiben. Das Heil soll in ganz umfassendem Sinne erhalten bleiben. Das soll der Lebensbereich sein, in dem Gemeinschaft gelebt wird. Und so ist das Recht eine Gabe Gottes. So hat Gott es gesagt. Und so hat Israel es geglaubt und gelebt über Jahrhunderte hinweg. Und nun muss bei Amos Gott seinem Volk sagen, diese Gabe, die ich euch gegeben habe, die tretet ihr mit Füßen. Die habt ihr platt gemacht. Ihr habt dieses Erbe verspielt. Alles Rechten und Richten damals sollte nach Gottes Willen ein Ziel haben, nämlich den Shalom, den heilvollen Frieden, in allen und für alle, in allen Beziehungen und in der Gesellschaft, in der die Menschen damals gelebt haben. Unser Rechten und unser Richten heute ist oft so zerstörerisch. Oder es versucht, Macht und Einfluss irgendwie zu zementieren. Dabei soll das Recht doch den Frieden aufrichten. Und so wird auch dieses Bild von Amos erklärbar, dieses Bild vom fließenden Bach, von der Gerechtigkeit, die wie ein immer fließender Bach ist. Da sprudelt eine Quelle des Lebens, da sprudelt eine Quelle des Heils und des Friedens. Da geht es nicht um juristische Kleinkrämerei, sondern da geht es um lebensspendende Kräfte, wenn von Recht und Gerechtigkeit die Rede ist. Und ein immer fließender Bach in einem Land, in dem die meiste Zeit im Jahr alle Flüsse trocken sind. In einem Land, das Dürre kennt und Wüsten kennt. In einem Land, in dem die lebensspendende Kraft des Wassers mit Händen zu greifen ist. So also soll Recht und Gerechtigkeit nach Gottes Willen sein. Und soll Wohl und Friede sein für alle. Das war aber damals zur Zeit des Amos eben anders. Und das ist auch heute meistens anders. Die einen leben auf Kosten der anderen. Damals, und das ist auch heute in unserer Welt oft so. Welche Chance hatte Israel? Die Botschaft des Amos war keine. Keine Chance. Das Gericht kommt. Ihr habt keine Chance mehr. Ihr bekommt es jetzt nur schon gesagt. Welche Chance haben wir? Eine unendlich große. Denn wir dürfen auf Kosten eines anderen leben. Wir leben auf Kosten Jesu. Auf seine Kosten dürfen wir leben. Mit Jesus ist diese lebenszerstörende Spirale, dass wir als Menschen untereinander einer auf Kosten der anderen lebt, zerstört. Wir leben allein von dem, was Jesus uns gegeben hat. Wir leben von dem, was Jesus bezahlt hat für unser Leben. Und wir brauchen deshalb nicht mehr auf Kosten anderer Menschen zu leben. Wir leben auf Kosten Jesu Christi. Und genau das feiern wir im Abendmahl. Und so sollen wir Friedensstifter sein. So dürfen wir Recht und Gerechtigkeit in dem eben genannten Sinne, in diesem ganz umfassenden Sinne bringen und wirken, dass Heil und Frieden sich ausbreiten, mitten hinein in unsere Gemeinden, mitten hinein in unsere Familien, mitten hinein in unser Lebensfeld und in unser Land, in dem wir leben. Jesus ist unsere Chance, aus dem religiösen und auch aus dem manchmal so christlichen Formalismus herauszukommen und immer wieder nicht darin stecken zu bleiben. Aber ob wir ihm die Chance dazu geben, dass er uns da herausholt? Jesus ist unsere Chance zu einem echten Gottesdienst am Sonntag und im Alltag. Er ist unser Friede, er ist Gerechtigkeit, er ist das Leben und in seiner unendlichen Liebe gibt er sich für uns hin. In seiner unendlichen Liebe prägt er uns und gestaltet uns um. Möge er uns zu Boten der Gerechtigkeit machen. Möge er uns zu Stiftern seines Friedens machen. Möge er unseren Alltag und unseren Sonntag zusammenbringen. Er alleine kann das, denn allein er hat bezahlt, was Menschen nie bezahlen können. Amen.